Marty hier wieder aus dem Off. Ihr hört nun den zweiten Teil unserer Folge zur Suchtreha, bei der wir uns nachträglich entschieden haben, sie in zwei Episoden zu teilen. Das hier ist nun Teil 2. Falls ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch dringend, diesen zuerst euch zu Gemüte zu führen. Und nun wünschen wir euch viel Spaß mit dem zweiten Teil des Gespräches. Danke wie immer, dass ihr Suchtgespräche hört.
Jetzt haben wir schon richtig lange geredet, einfach nur für die Hard Facts.
Ja, aber es ist auch, ist aber auch bei der Folge gerade aufgefallen, mir selber auch nochmal, wie komplex das Thema ist. Ja. Und auch kein Wunder, dass so viele wirklich auch mit dem Thema sagen, boah, dieses ganze Suchtreha, das ist so ein Gebilde irgendwie. Vielleicht hier dachte ich noch zum Abschluss kurz, weil, also es ist normal, dass wenn man überlegt, will ich Reha machen, auch Zweifel hat, weil es einfach ein Riesenprojekt ist. Ja. Und jetzt haben wir ja gerade gegen Ende auch durchaus Gründe gegen die Reha genannt. Deswegen hier nochmal, wenn ihr überlegt, oh, es ist vielleicht doch nichts für mich, sprecht mit eurer Person des Vertrauens, ambulante Suchtberatung auf der Entzugsstation. Und wenn die Leute sagen, ach, es wäre schon echt wichtig, was eben, du hast es schon gesagt, in einem Großteil macht es absolut Sinn, ja, vertraut ihnen. Genau, auch wenn das erste Gefühl vielleicht sagt, ach, komme ich vielleicht auch ohne rum, kann ich nach dem Entzug, das ist auch, was viele Leute mir sagen, auch die Gedanke ist so schön nach dem Entzug direkt wie in den Alltag und es läuft irgendwie. Die Chance, dass es läuft, ist in gefühlt über 90% der Fällen deutlich höher mit einfach nochmal der Entwöhnung. Die ist ein ganz wichtiger Schritt nochmal, um seine Ziele zu erreichen.
Ja, und ich würde vielleicht auch sagen an unsere Kollegin, traut euch, wenn jemand sagt, ich will jetzt die Reha beantragen und ihr habt ganz klar ein Gefühl, dass das nicht der richtige Zeitpunkt ist, dass vielleicht das eine Übersprungshandlung ist, weil irgendjemand aus der Familie Druck macht, die Motivation irgendwie noch nicht so wirklich da ist, sprecht es an. Sprecht an, was das Bauchgefühl ist, informiert nochmal darüber, wenn die Reha beantragt ist, angetreten wird, abgebrochen wird, dann ist es vorbei, dass es die Chancen verschlechtert, wenn man vielleicht ein paar Monate später oder in einem Jahr dann doch bereit dazu ist. Also ermutigt wirklich auch, sich offen damit auseinanderzusetzen und eine Entscheidung zu treffen, die auch wirklich authentisch ist. Ja, da habe ich bisher sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich den Leuten wirklich gesagt habe, aus meiner Sicht wäre das ein großer Fehler aktuell.
Ja. So. Finde ich gut. Dann vielleicht noch, was erwartet uns denn jetzt eigentlich in der Reha? Wie vielleicht gerade für Betroffene, die überlegen, das zu machen, aber noch nie gemacht hat, gerade natürlich unser Steckenpferd, die Psychotherapie, aber so das allgemeine Therapieangebot. Was deiner Erfahrung nach, was dir Patienten, Kollegen berichtet haben, wie sieht so eine Woche in der Reha aus?
Boah, ich dachte, du sagst es jetzt. Ich versuche mal und du ergänzt. Also ich würde sagen, es ist voll. Mhm. Ich glaube, das ist das Erste, was mir einfallen würde. Es ist ein voller Tag. Und es ist eigentlich wie arbeiten, weil es anstrengend, nur dass es halt einfach anders ist als arbeiten. Man hat sehr viele Gruppen. Also man muss sich auf Gruppen einstellen, die aber tendenziell, also es gibt dann so mehrere kleinere Gruppen, sage ich jetzt mal. Also da ist es jetzt nicht so, dass immer 30 Leute in einer Gruppe sitzen, sondern mehrere kleinere Gruppen. Es gibt Themen, die überall sind und spezifische Gruppen zu bestimmten Themen. Also keine Ahnung, in manchen gibt es vielleicht eine ADHS-Gruppe. Ich weiß, in einer Reha-Klinik gibt es was zum Thema Umgang mit Aggression oder mit Wut. Soziale Kompetenzgruppe, Ängste, ne, Depressionsgruppe.
Die leitende Psychologe, mit der ich eben nochmal gesprochen hatte, die auch in der Reha arbeitet, leitet eine Gruppe zum Umgang mit Geld zum Beispiel. Sowas gibt es auch.
Ach, richtig gut. Mhm. Richtig gut. Genau, also es gibt auch Themen, die dann nichts direkt, sag ich mal, mit der Psyche zu tun haben oder jetzt irgendwie mit Suchtdruck, sondern auch mit solchen Dingen. Auch das Thema so Arbeit, in Arbeit kommen, was will ich vielleicht machen, was brauche ich dafür. Das ist was häufiger, denke ich, eher so in Einzelgesprächen mit dem Sozialdienst passiert, aber wo es vielleicht manchmal auch Gruppen zu gibt. Und natürlich ganz groß das Thema Rückfallprävention. Ne? Also was bringt mich dazu, dass ich Rückfälle habe? Warum habe ich überhaupt vielleicht eine Sucht entwickelt? Wie schaffe ich das damit anders umzugehen, wenn ich Suchtdruck habe und so weiter und so fort? Das kommt auf jeden Fall immer in irgendeiner Form in jeder Reha, würde ich sagen.
Total. Also würde ich mich anschließen. Was ich noch empfehlen würde, wenn euch das Thema interessiert und ihr es noch nicht gemacht habt, die letzte Folge, wo Lukas, der Betroffene, von seinen Reha-Erfahrungen berichtet. Denn ein Punkt, den du schon genannt hast, der auch widerspiegelt, ist, dass man sich schon vorstellen muss, viele der Reha-Gruppen haben einen gewissen Standardisierungsgrad. Also da ist relativ klar vorgegeben, was Thema ist und wie das gemacht wird. Das liegt daran, dass der Kostenträger auch von der Reha bestimmte Dinge erwartet und eben sagt, das muss Teil der Reha sein. Und dazu gehört genau, was du gesagt hast, Rückfallprophylaxe ist das Ding in der Reha. Da könnt ihr euch sicher sein, dass das in Gruppen durchaus auch eben sehr standardisiert besprochen wird, dass da Vorträge zu sind, dass da bestimmte Modelle vorgestellt werden, was eben, das hat ja Lukas auch gesagt, durchaus manchmal den Eindruck machen kann, dass es wenig individuell ist. Das muss man eben auch sagen, dass viel einfach klar nach Schema F abläuft, weil es einfach gefordert wird. Aber dafür gibt es eben natürlich dann auch die Einzelgespräche. Und meines Wissens, korrigier mich, wenn du da andere Erfahrungen gehört hast, ist es in den meisten Rehas so, dass es auch hier ähnlich wie in Psychiatrien oder psychosomatischen Kliniken häufig ein wöchentliches Einzelgespräch mit einer festen Behandler, Behandlerin ist, mit der Idee, dass da nochmal individueller gearbeitet werden kann.
Ja, also je nach Besetzung und gerade Phase im Jahr, also in Urlaubsphasen,
das habe ich auch schon gehört.
In Urlaubsphasen, ja, kann man einfach auch Pech haben natürlich, kann die Dauer unterschiedlich sein, ne? Dass es vielleicht dann wirklich 25 Minuten Gespräche ja sind pro Woche. Ne? Da, das ist einfach sehr individuell. Natürlich ist es immer, also würde man sich immer mehr wünschen, ne? Aber auch das ist was, wo leider wir auch im System an unsere Grenzen kommen und nicht unbedingt dann man genug Personal hat oder das einfach auch bezahlt wird. Da muss man dann schauen, aber auf jeden Fall Einzelgespräche. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ist das Thema Fachtherapien. Mhm. Das hört man oft so unter Arbeitstherapie, Beschäftigungstherapie. Ist oft ja so verschrien als, naja, die wollen halt irgendwie, dass sie was zu tun haben, weil sie keinen Bock haben, mit uns Therapie zu machen, so ungefähr. Das ist da auch viel. Und das ist aber auch ein sehr wichtiger Baustein, weil erstens mal ist Freizeitgestalten etwas, wo die meisten ein Problem haben, ne? Das sinnvoll zu gestalten. Nicht nur, weil jetzt plötzlich viel mehr Zeit zur Verfügung steht, wenn man nicht konsumiert, sondern auch, weil man es oft nicht gelernt hat. Und Das ist auch Therapie. Also zum Beispiel, wenn ich etwas Kreatives herstelle, mich mit was beschäftige, dann kann das manchmal mir dabei helfen, gewisse Themen oder Gefühle hochkommen zu lassen, zu denen ich sonst mit Sprache keinen Zugang habe. Oder ich habe die Möglichkeit festzustellen, dass das etwas ist, was mich runterbringt und entspannt, was etwas ist, was mir hilft als Ausgleich gegen Stress oder Anspannung. Oder es ist etwas, wo ich merke, wow, ich habe echt ein Problem damit, meinen Perfektionismus runterzuschrauben, der sonst auch häufig ein Problem ist und dann zu Suchtdruck oder Rückfällen führt. Also ich möchte ganz klar sagen, das ist ein wichtiger Bestandteil auch von den Rehas und ist nicht einfach nur, ich stopfe jemanden mal in irgendeine Gruppe, damit er beschäftigt ist. Und das ist auch wichtig, das ernst zu nehmen, weil man sonst echt viele Möglichkeiten und Chancen verpasst.
Nimm zum Beispiel Lukas im letzten Gespräch, der gesagt hat, ich glaube, Ergotherapie war es, wo er am meisten der Reha von profitiert hat, weil die Ergotherapeutin einfach eine unglaublich gute therapeutische Beziehung zu ihm hatte und er über den Kanal der Ergotherapie ganz anders Zugang zu seinem Innenleben gefunden hat und da ultra profitiert hat. So. Mhm. Also das da gehe ich voll mit. Genau, was natürlich auch noch wichtig ist, bei den Therapieplänen kommt es sehr auf die Klinik an. Wir hatten es eben, wenn jetzt zum Beispiel klar ist, dass eine Klinik mit Schwerpunkt noch auf posttraumatische Belastungsstörung, werdet ihr dazu natürlich auch noch Angebote haben. Und generell, meines Wissens, berichten die Kollegen mir, wird schon geschaut, wie so individuell, wie man eben in dem Reha-System sein kann, dass das gestrickt wird. Dass jetzt niemand Gruppen kriegt zu einem Thema, die eigentlich überhaupt nichts mit ihm zu tun haben, sondern dass schon, es gibt ja auch ganz klar strukturierte Aufnahmegespräche, immer wieder zwischendurch auch und am Ende ein großes Entlassgespräch geguckt wird, gerade in der Aufnahme, wie können wir ein Programm hier anbieten, was zu ihnen passt. Und dazu gehört auch, womit gerade die stationären Rehas eben sehr zu kämpfen hatten, du hast eben den Fachbegriff oder Fachbegriff ist es glaube ich gar nicht, der Käseglockeneffekt genannt. Das große Problem, dass man in der Reha häufig stabiler wirkt, als man ist, weil es eben wenig Trigger gibt, wenig auslösende Faktoren, die man im Alltag haben kann, die zu Suchtdruck, die zu Rückfällen führen. Und deswegen arbeiten Rehas gerade in den letzten Jahren verstärkt daran, dass sie dieses Käseglockeneffekt dem irgendwie entgegenwirken können. Das kann sogenannte Expositionstherapien beinhalten, also dass man wirklich dem Konsum ausgesetzt wird und bewusst eben das übt, dann Nein zu sagen. Es gibt zum Beispiel hier in der Region eine bekannte Reha-Klinik mit einem eigenen Barzimmer, wo man wirklich wie so eine Kneipe, eine Bar gestaltet ist, mit der Idee wirklich in der Bar zu gucken, wie man mit dem Suchtdruck umgeht und natürlich die Heimbesuche. Häufig viele Rehas haben so ein Phasensystem, dass je länger man dort ist und in der Behandlung fortschreitet, auch mehr und mehr Zeit wirklich zu Hause verbringt oder wirklich Ausflüge macht in Großstädte in der Nähe, um sozusagen Big City Life zu simulieren und wirklich hautnah zu erfahren, dass man nicht irgendwie im schönen Odenwald irgendwie 6 Monate verbringt und da läuft alles rund und dann kommt man irgendwie nach Frankfurt und ist komplett anders. Das ist mein Eindruck, wird auch mehr und mehr immer geschaut, wie man das unterbringen kann, diese Ideen, sich auch wirklich mehr dann wieder dem echten Leben zu stellen.
Mhm. da bist du, glaube ich, näher dran. Das weiß ich jetzt gar nicht so sehr, aber das stimmt, wenn ich so überlege, die jetzt so die letzten Monate zurückkamen, dass es häufiger so ein Thema war, dass man auch mal irgendwie einen Ausflug irgendwo hingemacht hat und Tagesurlaub sozusagen. Wichtig aber auch da als Ergänzung, was du sagst, dass man am Anfang eben sehr häufig gar nicht nach Hause darf, die ersten Wochen, dass man sozusagen nirgendwo hin darf. Manche haben das auch mit Handyverbot oder ist das mittlerweile überall ganz raus?
War früher mal Thema. Ja, ne? Auch da gab's ja Einrichtungen, die sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben, sind sehr hart und sehr konsequent.
Ja.
Aber das kenne ich jetzt eher von nach wie vor von Übergangseinrichtungen. Mhm. Übrigens haben wir völlig auch vergessen zu sagen, ist auch ein Weg, wie man in eine Reha kommt.
Stimmt.
In einer Übergangseinrichtung. Das hat Vero ja, hört da auch gern rein, in ihre Übergangseinrichtungsfolge berichtet, dass die einen ja auch begleiten über den Reha-Antrag.
Ja.
Und von sowas wie den Fleckenbühlern und Ähnlichen. Das ist vielleicht auch mal eine eigene Folge wert.
Ja.
Aber von Rehas...
Genau, eher nicht mehr, gell? Nee. Ja. Also der Sinn dahinter ist, dass man sagt, jemand soll erstmal in den ersten Wochen ankommen. Der soll sich voll darauf einlassen, der soll in der Gruppe ankommen mit den anderen Teilnehmern. Der soll nicht groß abgelenkt werden von irgendwelchen Kriegsschauplätzen zu Hause, weil sonst die Gefahr besteht, dass er vielleicht abbricht oder sich nicht richtig einlässt. Und das an sich, würde ich schon sagen, ist auch wichtig und richtig, weil einfach sonst auch die Gefahr sein könnte, so in den ersten Wochen, weil man dann vielleicht, also doch erstmal ein paar Themen vielleicht aufkommen könnte, dass man so einen Fluchtimpuls kriegt und vielleicht auch rückfällig wird oder dann zu Hause feststellt, ich vermisse irgendwie meine Frau so sehr und dann irgendwie doch nicht zurückkommt, dass das schon irgendwie sinnvoll ist, aber das muss man halt wissen, ne? Dass das die erste Zeit sehr häufig so ist. Genau.
Und das ist eine super Überleitung, denn ich hatte es ja am Anfang gesagt, da ist durchaus noch auch, schwingt dieser historische Kurgedanke mit, zu sagen, an der Nordsee mal 8 Wochen wieder zu sich selbst finden, mal weg irgendwie von all dem, was einen im Alltag belastet, so alles, was man mit der Kur verbindet. Und das ist jetzt natürlich aber psychotherapeutisch, um dir vielleicht gerade als Tiefenpsychologin den Ball zuzuwerfen, ultra spannend, weil einerseits kann man ja sagen, Reha bietet psychotherapeutisch vielleicht eine Chance, die man so in keinem anderen Setting hat, gerade wenn man eben stationär ist, weit weg auch vielleicht vom Alltag, zu sagen, ich kann gewisse Konflikte, gewisse Themen aufarbeiten mit der Ruhe, die man dort hat, versus aber immer zu sagen, naja, das Thema Käseglockeneffekt durchaus was realitätsfern sein kann, weil man eben nicht gerade im Alltag ist, wo bestimmte Themen eine Rolle spielen. Jetzt bin ich fies und werf dir diesen Widerspruch hin. Wie würdest du das denn sehen in Reha, wenn wir so über das Thema Psychotherapie in Reha sprechen?
Aber das finde ich witzig, dass du sagst, das ist ein Widerspruch, weil eigentlich finde ich das kein Widerspruch. Mhm. Ich finde, es wäre eher ein Widerspruch, wenn man verhaltenstherapeutisch argumentieren würde, wie man normalerweise Suchttherapie macht, dass das der Käseglocke entgegenspricht. Weil man da ja mehr auf sozusagen das konkrete Verhalten eingeht. Ne? Mhm. Was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Suchtdruck habe und das dann weniger abbildbar wäre ohne Suchtdruck?
Ja.
Ich würde sagen, aus dem tiefenpsychologischen oder psychodynamischen Denken ist es im Gegenteil so, dass es ein Vorteil sein könnte, wenn man mehr geschützt ist, weil dann, wenn man über belastende Themen spricht, die vielleicht auch ein bisschen tiefer gehen als das Aktuelle, die vielleicht auch ein bisschen ins Biografische gehen, dass man davon profitieren kann, dass man eben das stabiler schafft, zu durchlaufen, als wenn man im normalen Rahmen zu Hause ist oder irgendwie alleine dann zu Hause ist und schneller mal vielleicht der Rückfall kommt. Also ich würde eher sagen, dass das was ist, was sich dann gut ergänzt, dass die Käseglocke sehr schützend sein könnte.
Gut argumentiert. Und was ich eben nämlich finde ist, weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn man Leute fragt, wie war die Reha? Und mal so guckt, von welchem Faktor machen die das eigentlich abhängig, ob die jetzt die Reha als gut oder schlecht bewerten, ist also meiner Erfahrung kein Faktor so ausschlaggebend wie die Einzelgespräche liefen. Ich hatte schon Leute, die gesagt haben, ja, an sich war das Programm super, aber irgendwie mit meiner Psychotherapeutin da vor Ort kann ich mir irgendwie nichts mitnehmen. Und andersrum so, boah, ja, an sich war alles okay, aber boah, die Psychotherapie, ich konnte mir richtig viel mitnehmen, ich fand es richtig gut. Also auch für Betroffene habe ich häufig den Eindruck, wahrscheinlich weil es wirklich häufig das Individuellste ist und so ein bisschen sich wie so ein roter Faden durch die Behandlung zieht, die Psychotherapie, die ist häufig mit das Wichtigste. Und wirklich eine Chance, weil wie du sagst, gerade in einer langen Reha hat man in anderen Settings häufig nicht so die Chance, wirklich mit Personen in so einem, häufig wie Käseglocken jetzt im positiven Sinne, quasi wirklich in so einem geschützten Rahmen, längerfristig, vielleicht in JVAs noch, oder im forensischen Kontext, aber wirklich lange intensiv an Themen zu arbeiten. Mhm. Und Als jemand, der nie selber in der Reha gearbeitet hat, würde mich das auch durchaus immer mal wieder reizen. Habe ich so Phasen, wo ich denke, das wäre irgendwie ein cooles Setting nochmal zu arbeiten. Aber ich hatte eben auch schon Fälle, wo die Leute gesagt haben, irgendwie haben wir dann so fernab, so sehr abstrakt gearbeitet. Mhm. Und als ich im Alltag war, da hätte ich dann diese Gespräche gebraucht. Also das war auch schon Feedback, was ich bekommen habe. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
Das finde ich spannend. Ich würde sagen, dass das, was noch häufiger genannt wird, was hilfreich war, der Austausch unter den Patienten untereinander war.
Das hatte Lukas ja auch gesagt. Genau. Das schlägt häufig alles, das stimmt.
Und dass dann tatsächlich sogar eher die Fortschritte oder Erfolge durch die Einzelgespräche unterschätzt werden. Mhm. Also entweder klar, man hat, ne, ich kam mit der Person gar nicht klar oder die war ständig nicht da, ne? Das ist dann irgendwie sehr eindeutig. Aber oft habe ich auch so, dass ich das Gefühl habe, dass das, was eigentlich alles besprochen wurde, was vielleicht auch einem klar wurde, was einem bewusst wurde, dass das zwar irgendwo mit eingesickert ist, aber benennen zu können, dass das in den Einzelgesprächen erarbeitet wurde, dass eigentlich das hilfreich war und dadurch zum Beispiel der Suchtdruck weniger war oder man insgesamt weniger angespannt war, dass das oft gar nicht miteinander verbunden wird.
Ja.
Ne? Und es dann so rüberkommt wie, ja, die Reha war gut, weil wir hatten eine coole Gruppe und es war cool, dass es da ein Schwimmbad gab.
Oder eine Sauna.
Genau. Man hatte einfach mal Zeit für sich.
Ja.
So. Und dann denke ich so, ich weiß nicht, ob das wirklich das Einzige ist in so vielen Monaten Therapie, weil es ist ja sozusagen so viel mehr, aber es fällt manchmal und es fällt vielen schwer zu benennen, was dann wirklich das war, was hilfreich war. Und das, glaube ich, das wäre zum einen etwas, was auch passt zu dem, ne, zur Ergänzung von dem, was Lukas gesagt hatte, dass ich so ein bisschen bezweifeln würde, dass es wirklich dann nur die Gruppe ist und dass es schon deutlich mehr ist, auch wenn man es vielleicht nicht so reflektiert. Ich glaube, die Therapeutin oder Therapeut würde vielleicht andere Dinge noch benennen, ne, wenn man sie fragen würde, was glaubst du, was war jetzt zum Beispiel für Lukas wichtig oder relevant, dass die den anderen Blick drauf hätte.
Mhm, absolut.
Weil das habe ich auch in der Tagesklinik gehabt, wenn ich am Ende gefragt habe, was nehmen sie sich denn mit und was war besonders wichtig, und dann werden irgendwie so ein paar Dinge genannt, ja, Austausch in der Gruppe war irgendwie wichtig und das. Und dann sage ich, ja, aus meiner Sicht war irgendwie so ein springender Punkt, als wir das und das Thema im Einzel besprochen hatten und sie für sich die Erkenntnis hatten oder in der Gruppe das und das Thema. Und dann so, ja, stimmt, sie haben recht. Ja, stimmt, das war richtig Gamechanger. Ne? Also wenn das nochmal so benannt wird, dass dann die Verknüpfung auch kommt, ja, stimmt, wir haben darüber gesprochen. Und danach, seitdem ging es mir viel besser.
Absolut, da gibt es ja sogar Studien zu. Da wurde gefragt, sowohl Patientin als auch Therapeutin, was so wichtige Momente waren. Und die Übereinstimmung ist fast null. Das ist echt verrückt. Aber umso wichtiger, das ist auch die Empfehlung aus den Studien, wie du es eigentlich machst, auch das nochmal bewusst am Ende zu benennen. Was waren für sie die wichtigen Punkte, was waren von meiner Seite. Und das wäre vielleicht auch was man eben Reha-Kollegen gerade raten könnte, nach diesem durchaus langen, und man kennt sich ja wirklich über viele Sitzungen, gerade wenn die Reha länger geht, genau das zu machen. Weil wir hatten ja auch überlegt, was würden wir denn vielleicht beginnenden Kolleginnen, du hast es ja gesagt, für viele Psychotherapeuten ist Reha häufig der erste Start. Mhm. Was würden wir da mitgeben? Mhm. Und auch aus Gesprächen wie mit Lukas oder auch anderen Betroffenen, würde ich sagen, naja, gerade Reha, was schon häufig ein sehr standardisiertes Setting ist, auch für Kollegen, die häufig, wenn Kollegen zu uns kommen, die vorher in der Reha gearbeitet haben, sind die häufig ganz überrascht, wie frei sie sein dürfen, wie sie ihre Gespräche anteilen, wann sie Gruppen machen, wann sie mit Menschen reden, worüber sie in den Gruppen sprechen dürfen, so, weil in der Reha ist es häufig auch so, dass das Fachpersonal wirklich einen Therapieplan kriegt, wo es heißt, Donnerstag 10 Uhr Einzel mit Frau Meier, Mittwoch Modul 7 von der Psychoedukationsgruppe, so, und dass da die Einzelgespräche wirklich nochmal das ist, wo man Beziehungen herstellen kann, wo man individuell arbeiten kann, was ja auch das ist, was zum Beispiel Lukas gesagt hat, dass das war, was er so ein bisschen vermisst hat in der Reha. Und ich würde auch sagen, dadurch, dass man da häufig eben viel arbeitet, auch über einen längeren Zeitpunkt, immer wiederkehrend, auch am selben Ort ist räumlich, wie ist da die therapeutische Beziehung unglaublich wichtig, und man hat wirklich die Möglichkeit, da, glaube ich, was Cooles zu erarbeiten.
Aber da würde ich einhaken, weil ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass Kollegen, die in der Psychiatrie arbeiten, also wo Entzugsstationen sind, ne, und Tagesklinik und so weiter, dass sie dann sagen, ja, also das können wir jetzt ja hier in der Tiefe nicht besprechen, ne, weil dafür ist hier nicht der Rahmen und der Ort und auch nicht die Zeit. Das ist dann was sie in Ruhe in der Reha machen können.
Ja, ja, ne? Das kenne ich auch gut, ja.
Und dann höre ich aber entweder von den Patienten selbst, wenn die zurückkommen, oder manchmal habe ich es auch schon von Kollegen gehört, wenn ich da Übergabe gemacht habe, dass dann die Kollegen in der Reha sagen, Ja, nee, also das kann man jetzt hier nicht in der Tiefe bearbeiten. Das ist ja sozusagen, wir sind ja hier nur ein paar Monate mit Anfangszeit, Endzeit und so weiter. Das ist dann was für eine ambulante Psychotherapie. So.
Und die ambulante Psychotherapie sagt dann, oh, das ist ein bisschen zu komplex, das Thema für eine ambulante Psychotherapie. Vielleicht macht es da nochmal Sinn, dass wir nach einem anderen Zeitpunkt.
Ja, oder die sagen, die ist nicht stabil genug, um das jetzt zu besprechen. Braucht erstmal eine Reha, um stabil zu sein. Ja. Und ich sage nicht, dass es nicht auch Fälle gibt, wo das korrekt ist. Aber ich muss schon ehrlich sagen, dass ich finde, dass es ein bisschen hin und her schieben von Verantwortungen ist, auch ein bisschen es sich zu einfach machen und auch eine globale Angst, dass Therapie unangenehm ist. Also das an der Oberfläche bleiben ist natürlich für beide Seiten häufig angenehmer. Ja?
Und Reha bietet ja auch so schöne Themen an wie Rückfallprophylaxe. Wir hatten es in unserer Rückfallfolge, wo man auch durchaus sehr oberflächlich arbeiten kann. So ja. Und auch das ist, glaube ich, ein Thema, dass man eingeladen wird, gerade in der Reha bestimmte Themen, die es irgendwie vorgegeben wird, zu bearbeiten und weniger in die Tiefe zu kommen. Was schade ist, weil ich würde nach wie vor dabei bleiben, Reha kann da einen super Rahmen bieten. Allein wir in der Tagesklinik haben ja auch durchaus sehr tief gearbeitet.
Ja.
Und das ist aber, würde ich sagen, ein Therapeutenthema. Ich nerv irgendwie heute ständig mit Studien. Ich weiß auch nicht warum, aber auch da habe ich neulich erst gelesen, bei Angsttherapie weiß man ja zumindest verhaltenstherapeutisch, dass Konfrontationsverfahren mit das Wichtigste sind, die aber natürlich aufregend sind für Patienten und für Therapeutin. Und es gibt nach wie vor leider eine sehr hohe Anzahl an Therapien, wo das ausbleibt, wo aber im Nachhinein der Grund war, dass Therapeuten sagen, ich habe mich nicht so getraut, das zu machen. Mhm. So, was super schade ist, wenn man weiß, das ist das, was hilft.
Ja.
Und da genau ist es natürlich immer leicht. Man kennt das ja von sich selber sozusagen, so, will ich das jetzt? Oder verweise ich nicht an den Nächsten, der kommt irgendwie?
Ja.
Und da bin ich voll bei dir. Ich glaube, da ist die Reha genauso wenig gefeit vor wie der Entzug. Das ist immer eine Station nach hinten verschoben.
Ja, nur mit
dem
Unterschied, dass man in der Reha viel mehr Zeit hat. Also ich finde, hat man weniger die Ausrede.
Ja, das stimmt.
Das kann man dann, finde ich, nicht bringen, weil also man kann nicht sagen, ich rede jetzt nicht darüber, was vielleicht die Muster sind, die sozusagen aus der Kindheit schon kommen, wie ich Beziehungen gestalte oder, also wie der Patient Beziehungen gestaltet oder kann sagen, man kann jetzt nicht darüber sprechen, was hat die Gewalt in meiner Kindheit mit mir gemacht und was hat die für einen Einfluss jetzt auf meinen Konsum, dass man dann da sagt, ja, nee, das geht zu sehr in die Tiefe, das kann man da nicht abfangen. Nein. Also man kann auch über Sachen sprechen und kann die insofern begrenzen, besprechen, dass man nicht alles komplett aufarbeitet, aber dass die Person wenigstens weiß und einmal nachgefühlt hat, okay, da liegt so ein bisschen die Wurzel allen Übels, ja, also da muss ich irgendwie hingucken und das ist das, was sie mich immer wieder einholt im Hier und Jetzt.
Ja.
Das ist, finde ich, etwas, das ist aus meiner Sicht ein Behandlungsfehler, ja, das geht nicht, einfach nur zu sagen, wir gucken einfach mal so ein bisschen, ja, was sind jetzt da die Auslöser, aber gucken auch nicht tiefer, was steht hinter den Auslösern, die jetzt vielleicht einfallen? Das, finde ich, geht nicht. Und ich glaube, dass das etwas ist, was häufig in ihren eigenen Worten Betroffene kritisieren und eigentlich meinen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben nicht so richtig profitiert.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Dass es zu sehr nach irgendeinem Manual ist, dass es zu sehr eine Oberfläche ist, es sich zu sehr wiederholt, weil es therapeutisch dann nicht gut klar gemacht wird, wenn wir zum Beispiel, wir können drei Gruppen machen, wo das Wort Auslöser für Konsum drin vorkommt, aber es kann trotzdem unterschiedlich sein, weil in dem einen Mal geht es schwerpunktmäßig darum, überhaupt erstmal zu verstehen, was sind welche. In der anderen geht es schwerpunktmäßig darum, zu verstehen, was sind eigentlich die Gefühle, die dahinter stecken, vor diesen vordergründigen Auslösern. Und in der dritten kann es darum gehen, warum habe ich nie gelernt, mit Gefühlen umzugehen. So. Und das ist aber Job vom Personal, deutlich zu machen, warum rede ich 3 Wochen lang über Auslöser? Das ist nicht Job der Betroffenen.
Ja, und dann führt es genau dazu, wie eben Lukas ja gesagt hat in der letzten Folge. Ja, ständig wurde ich gefragt, warum trinken Sie? Warum irgendwie geht es in jedem Angebot immer nur um Auslöser? Mhm. Und da würde ich auch sagen, das ist nicht Lukas Schuld, sondern ein Kommunikationsthema von Seiten von Fachpersonal.
Ja.
Und da kann ich mich echt anschließen. Und vor allem vielleicht noch letzter Punkt, das macht ja auch was mit der Selbstwirksamkeit von Leuten. Stellt euch vor, ihr geht mit einem Thema, wo ihr wisst, so, oh, das wäre wahrscheinlich wichtig zu besprechen, irgendwo hin. Und ständig heißt es, oh, das ist mir zu heiß. Das bespricht der nächste Kollege mit Ihnen.
Ja.
Der sagt dann auch, oh, das ist mir zu heiß. Das machen wir im nächsten Setting. Das macht, also was ist die Botschaft, die das aussendet quasi?
Ja, ja.
Das ist nichts, was man irgendwie gut behandeln kann. Oder das ist was, da habe ich als Behandler Angst vor. Das ist was, boah, nee, das ist
so
krass.
Schlimm, das wird bestimmt nie weg sein und ich werde immer so das Problem haben und wenn die schon nicht mit mir drüber reden will, dann kriege ich sie alleine auf gar keinen Fall hin, ne?
Ja.
Oder auch dieses Thema, darüber will die gar nicht reden,
genau.
Ne? Also es interessiert die nicht.
Total, oder ich werde eben, was ja durchaus auch Teil der Wahrheit ist, wird immer weitergeschickt, keiner will mit mir darüber reden, so. Deswegen vielleicht hier wirklich nochmal auch gerade der Appell, wenn ihr in dem Bereich arbeitet und das nicht schon macht, gibt ja zum Glück auch viele Kollegen, denen würde ich sagen, da läuft das super, aber genau, traut euch ruhig nochmal und bleibt vor allem mit den Betroffenen im Gespräch, mit dem Gefühl eben, was nehmen sie sich gerade aus der Reha mit und wo hättet ihr das Gefühl, wo müsste man hinschauen, damit es wirklich auch langfristig bleibt.
Das heißt, ich würde mich da auch trauen, auch anzusprechen, wenn man das Gefühl hat, es ist irgendwie sehr in der Oberfläche, wenn man das Gefühl hat, das Gegenüber ist in irgendeiner Weise unzufrieden, das anzusprechen und zu gucken, woran liegt es gerade. Ja. Der Punkt, den ich noch ein bisschen kritisieren würde, ist das Thema Diagnostik. Also kritisieren bei unseren Berufsgruppen. Sehr häufig höre ich, für Diagnostik, da muss man irgendwie, da haben wir jetzt da keine Zeit oder das ist nicht hier der Rahmen, da sind die nicht lang genug da und so weiter. Und dass keine Diagnostik in der Reha passiert, während es eigentlich offensichtlich nötig ist oder auch vor teilweise schon, also von mir reingeschrieben wird in die ärztlichen Befundberichte. Und mit Diagnostik meine ich sowas wie, hat jemand irgendwie noch eine Persönlichkeitsstörung oder eine ADHS oder eine PTBS, egal was es in welche Richtung ist. Da finde ich, kann man nicht sagen, das mache ich nicht. Weil wo gibt es ein Setting, wo man eine Person mehrfach die Woche oder wenn man das ganze Team mit dazu nimmt, jeden Tag sieht, beobachten kann, einschätzen kann und das über mehrere Monate. Gerade bei denjenigen, wo es schwer zu sagen ist, was bleibt übrig, wenn man länger abstinent ist? Was ist eine Symptomatik, die nur durch den Konsum ausgelöst ist oder die schon überdauernd eigentlich da ist? Braucht man auch eine Beobachtung, dass man das einschätzen kann? Und da sind eben Fragebögen nicht immer nur das, was hilft, sondern man braucht die Kombination. Und da finde ich, ist man in der Verantwortung, das in einem Reha-Bereich zu machen. Und das ist für mich ein Kunstfehler, weil das sehr häufig bestimmt, wie die nächsten Jahre und Jahrzehnte teilweise bei den Leuten weitergehen. Ich kann sehr konkrete Beispiele nennen, vor allen Dingen im Bereich ADHS. Sehr viele Menschen hätten einen ganz anderen Verlauf im Leben gehabt, wenn sie halt einfach vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren in der Reha das diagnostiziert bekommen hätten. Auch Persönlichkeitsstörungen. Manchmal ist es etwas, was einem eine andere Therapieform noch ermöglicht. Oder es wird eher mal ein Grad der Behinderung bewilligt, was einem Vorteile verschafft. Es ist wichtig, dass Menschen wissen, was sie noch an Erkrankungen haben. Einmal für weitere Therapiemöglichkeiten, medikamentös oder therapeutisch. Und weil jeder Mensch das Bedürfnis hat, zu wissen, was mit einem los ist. Also es ist so wichtig, dass man auch Psychoedukation macht und die Leute selbst befähigt, zu verstehen, warum sie sind, wie sie sind, was vielleicht der Name für das ist, was sie haben oder nicht haben, damit sie dann besser wissen, an welchen Themen arbeite ich und wo muss ich vielleicht mir noch Unterstützung holen. Es ist mir egal, ob das dann eine ICD-Diagnose ist. Ne, also Diagnostik heißt erstmal schon ICD-Diagnose, aber es kann auch eine psychodynamische Diagnose sein, dass man weiß, okay, ich habe ein Thema mit dem und dem Konflikt. Bei mir ist das Thema Autonomie ein Wunderpunkt oder bei mir ist das Thema Bindung ein Wunderpunkt. Auch das kann etwas sein, was dann wichtig ist zu besprechen. Das ist etwas, was aus meiner Sicht zu wenig gemacht wird und oft sehr entscheidend ist für die Entwicklung der nächsten Jahre. So. Ich glaube, ich habe alles Wichtige zu dem Punkt gesagt. Also,
Word.
So.
Ja, ich habe wirklich tatsächlich auch nichts zu ergänzen. Ne? Genau das. Also es bestimmt häufig den Weg, wie es weitergeht. Und deswegen ist es so
absolut
wichtig.
Da kann man sich nicht rausziehen. Es geht einfach nicht. So.
Und du sagst, super Setting. Man hat die Variable Substanzkonsum ausgeschaltet.
Mhm.
Und das ist ja immer das, was der ICD auch fordert. Es darf nicht auf psychotrope Substanzen zurückführbar sein.
Mhm.
Deswegen ist im Entzug auch immer Diagnostik schwierig, weil da die Leute halt noch sehr konsumnah war. Der ist nicht lang her. Im Entzug selber hat man psychiatrische Symptome, die man fehldeuten kann. Deswegen ist es im Zug nochmal was anderes. Aber in der Entwöhnung ist eigentlich wirklich ein guter Zeitpunkt dafür.
Ja. Und wiederum meine ich damit aber nicht die Art von Diagnostik, die dann häufig gemacht wird. Ich schätze mal, dass das auch Vorgaben von der Rentenversicherung teilweise sind, das weiß ich nicht. Aber manchmal werden dann da auch Fragebogen ausgegeben, wo ich mir denke, und wo ist da jetzt der Mehrwert? Das ist ein Nonsens-Fragebogen. Also da, was kommt dann da raus? Irgendwie weniger Lebenszufriedenheit. Oder ist irgendwie eingeschränkt in dem und dem Bereich. Aber es ist nichts, wo die betroffene Person für sich irgendwie besseres Verständnis hat oder man irgendwie besser einschätzen kann, braucht es noch eine spezifische Therapieform. Dann würde ich lieber was von den unnötigen Fragebögen weglassen. Wirklich nur die machen, die gefordert sind. Und würde andere Dinge machen, die mehr bringen.
Ich glaube auch. Also ich weiß es auch nicht, ne? Ungesundes Halbwissen. Aber dass das Vorgaben sind, weil das ganze Rentensystem ja sehr nach diesem ICF, also Funktionseinschränkungen arbeitet. Ja. Und gerade eben so Teilhabe, welche Teilhabe und Lebensbereiche, welche Funktionsbereiche sind da eingeschränkt, stark eingeschränkt. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass diese ganzen Fragebögen, die darauf zielen, durchaus auch sehr reha-spezifisch sind.
Ja, ja, genau. Aber das nur zur Unterscheidung, die Art sozusagen von Diagnostik. Genau. Dann hatten wir eben noch den Punkt, was würden wir denn aber vielleicht als Unterstützung, also für diejenigen, die sagen, ich würde ja gerne das irgendwie anders machen. Ach so, vielleicht erst nochmal, das wolltest du auch nochmal betonen, vollkommen zu Recht, dass es so viele Kollegen gibt, die einen super Job machen, gell? Vielleicht das als erstes, oder?
Genau, ich will aufpassen, wenn wir uns in Rage reden, dass wir nicht bestimmte Berufsgruppen oder Kollegen bashen, das ist ja gar nicht Ziel der Sache, sondern eben nur zu gucken aus den Erfahrungen, die wir hören, was sozusagen gehäuft vorkommt und was man da verbessern könnte. Deswegen bitte nicht angesprochen fühlen, wenn ihr sagt, nee, ihr macht's genauso, wie es gemacht werden soll. Dann freut's uns und mega, bitte weiter so machen. Aber eben gerade aus den betroffenen Berichten kann man schließen, dass es vielleicht die ein oder andere Reha-Einrichtung gibt, in der es noch ausbaufähig ist. Deswegen genau, nur in die Richtung bitte nicht falsch verstehen.
Genau. Und wir verstehen uns ja auch in dem Podcast als Personen, die auch gerade für diejenigen, die sich mit dem Thema noch gar nicht so groß auskennen oder beschäftigt haben, da eine Unterstützung zu bieten, zu wissen, okay, was ist wichtig, was sind Schwerpunkte, was kann ich eher vernachlässigen, was sind einfache Kniffe, die ich machen kann, die schon viel helfen und bringen. Und deswegen betrachten wir natürlich auch die Themen immer auch ein bisschen aus der Perspektive. Ne? Was sind Dinge, die wir kritisieren würden? Was sind Dinge, die einfach sehr wichtig und hilfreich sind? Und wo kann man selbst was machen? Zum einen, um transparent auch für Betroffene zu sein und auch Dinge mal anzusprechen, die häufig nicht ehrlich beantwortet werden. Ne? Also auch ja, manchmal ist es einfach ein beschissenes Schema F. Und aber auch, ja, es kommt auch darauf an, wie du es nutzt. Und wenn du nicht mit der richtigen Motivation da bist und das Gefühl hast, du kriegst halt nur ein bisschen die Eier gekraut 3 Monate lang, ja, dann ist es halt auch deine Schuld. Also ne, Sachen zu benennen, die sonst oft vielleicht nicht ausgesprochen werden. Aber eben auch zu schauen, was sind Drehrädchen, an denen man vielleicht noch was verbessern sollte. So, deswegen ist vielleicht ein bisschen der Fokus. Genau. Was würden dir einfallen, wo du sagen würdest, das wäre vielleicht ein guter Rat für jemand, der da therapeutisch eher noch nicht so erfahren ist, was vielleicht was ist, was auf jeden Fall eine gute Hilfe oder ein Kniff oder sowas wäre.
Finde ich für alle Bereiche, aber in der Reha auch besonders wichtig. Wenn ihr wisst, es gibt Vorbehandler und die gibt's häufig gerade im Entzug, ja, weil viele Leute eben vorher Entzug gemacht haben. Und viele Patientinnen und Patienten sind ja nicht zum ersten Mal dann im Suchthilfesystem. Sucht Kontakt mit denen, weil die können euch ganz wichtige Infos geben, was Themen für die Behandlung sein könnten. Es gibt hier bei uns in der Region 2 Reha-Kliniken, die machen das klasse. Die schicken bei Aufnahme direkt ein Kontaktformular an die Vorbehandler mit der Bitte, Kontakt aufzunehmen und sich auszutauschen. Und wir hatten es ja heute schon viel, dieses Thema eben, was sind eigentlich gute Themen, die in der Reha angesprochen werden können. Das ist natürlich immer gut, wenn ihr nicht selber da das Rad neu erfinden müsst, sondern mit Leuten sprechen könnt, die Leute schon gut kennen und einen guten Überblick hätten. Hey, ich glaube, das wäre ein wirklich wichtiges Thema für die Reha. Am wichtigsten oder, ne, klingt jetzt doof, mit am wichtigsten oder besonders wichtig natürlich auch hier die ambulanten Psychotherapeutinnen, Therapeuten. Wenn ihr wisst, die haben schon jemanden, wo sie vielleicht vorher in Behandlung sind oder wo sie nachher hingehen, ist das natürlich auch häufig Gamechanger, mit denen zu sprechen und eben genau abzusprechen, hey, die Themen besprechen wir jetzt in der Reha und eben das wäre doch was, was ihr dann weitermachen könnt in der ambulanten Psychotherapie. Also seid, auch was Diagnostik eben angeht, genau hier eben, was war bei euch der Eindruck? Gibt's da vielleicht schon Vordiagnosen, die jetzt nicht bei uns bei der Aufnahme feststanden? Seid in Kontakt mit anderen Sektoren.
Ja, ich würde noch sagen, fragt die Betroffenen, was sie aus bisherigen Therapien, egal jetzt in welche Richtung, für sich schon mitgenommen haben. Also was etwas war, was sie schon über sich gelernt haben, was jetzt zum Beispiel Konsum angeht, Auslöser, belastende Themen vielleicht, wo sie zu wenig hingeschaut haben, wenn die zum Beispiel schon mal Reha gemacht haben oder auch Entzugsbehandlungen. Also erstmal zu fragen, was haben sie selber schon mitgenommen? Was waren Sachen, wo sie bisher sich noch nicht mit beschäftigt haben, um auch ein bisschen zu sehen, was war vielleicht auch, also wäre jetzt vielleicht ein wichtiges Thema, es nicht weiter zu vermeiden. Und aber auch, um eine Einschätzung zu kriegen, was ist die Art der Arbeitsweise, mit der die Person klarkommt. Also wenn zum Beispiel dann die Person sagt, ja, ich war da mal in der Reha und so, und zwar eigentlich ganz gut, aber die Therapeutin, die hat einfach nichts geredet. Die hat einfach gar nichts geredet. Ja? Und dann denke ich mir so, okay, es war wahrscheinlich eine psychodynamische Kollegin, vielleicht war es auch eine analytische Kollegin, da gehört es halt sozusagen dazu, dass man eigentlich selber, ne, nicht viel redet. Dann weiß ich aber schon mal, die Person ist vielleicht einfach gerade da nicht stabil genug oder strukturell macht das irgendwie Angst und Überforderung und Hilflosigkeit, wenn jemand so sehr zurückhaltend ist als Therapeutin. Dann ist mein Job, das anzupassen. Dann kann ich nicht sagen, meine Therapierichtung ist aber so, dass sie halt erstmal nichts sagt. Ja, so. Genauso wie wenn jemand sagt, das war so, dass sie gefühlt, die wollte immer nie über meine Kindheit sprechen. Aber ich habe das Gefühl, ich muss unbedingt mal über das und das Thema sprechen. Dann hat die immer gesagt, ja, aber ich bin Verhaltenstherapeutin, das ist halt was, das, und da müssten sie sozusagen zu jemandem gehen, der tiefenpsychologisch arbeitet, das könnten sie danach der Reha machen. Ja, ist genau das Gleiche. Nein, man kann nicht sagen, nur weil man Verhaltenstherapie macht, dass man diese Themen ausblenden kann. Das muss man anpassen. Und wenn das etwas ist, wo die Person ein starkes Bedürfnis hat, dann muss man das als Schwerpunkt setzen. Halt auf die eigene Art und Weise, wie man es halt in seinem Therapieverfahren irgendwie machen würde. Und das, glaube ich, führt schon dazu, dass es individueller ist und man auch nicht in der Bredouille ist, sich, also diesen Druck zu haben, ich muss jetzt genau mir überlegen, was der Plan ist. Mhm. Ich muss jetzt genau wissen, was sind die wichtigen Therapieziele für diese Zeit. Ne? Weil das macht oft, wenn man nicht so viel Erfahrung hat, Angst, dass man sich denkt, ich muss jetzt wissen, was der Plan ist. Und oft kriegt man den Plan indirekt, wenn man gut zuhört, schon von der Person selbst.
Total. Vielleicht noch eine, wenn man sagt, ein konkretes Werkzeug. Mein letzter Punkt wäre, ich empfehle immer die Bushäuschen-Metapher. Die eignet sich auch generell für Klinikaufenthalte, aber für Reha besonders. Da geht es darum, da gibt es auch entsprechende Arbeitsblätter oder Bilder für, aber man kann es auch ohne Materialien machen. Einfach zu sagen, Sie müssen sich vorstellen, Ihr Weg, Ihr Lebensweg, da waren Sie unterwegs und plötzlich kam ein krasses Gewitter. Was macht man da? Man stellt sich unter. Und Sie haben sich eben jetzt bei uns in der Reha, wir sind quasi das Bushäuschen, wo Sie vor dem Gewitter draußen Schutz finden können. Problem ist nur, wenn man hier jetzt nichts macht und weiter wieder rausgeht, kommt das nächste Gewitter, man braucht wieder ein Bushäuschen. Also so ein bisschen die Idee, dass man nicht ständig immer wieder auf Rehas und Kliniken angewiesen wird. Gerade für Leute, die vielleicht sagen, ich will hier nur zur Ruhe kommen, irgendwie meinen Akku füllen, aber inhaltlich mir irgendwie nichts mitnehmen. Da kann man ganz gut damit erarbeiten, dass das nicht Sinn der Sache ist, sondern Ziel ist es, dass man aus dem Bushäuschen irgendwie schafft, sich eine Regenkleidung, einen Schirm, ein Poncho, gute Equipment mitzunehmen, dass wenn der nächste Schauer kommt, man vielleicht gar nicht mehr angewiesen ist, sich unterzustellen, sondern einfach gut ausgerüstet ist. Und dann ist eben die zentrale Frage, was brauchen Sie hier aus diesem Bushäuschen, was brauchen Sie aus der Reha an Skills, an Equipment, an Erkenntnissen, an Psychotherapie, was für Sie draußen wie so eine Schutzkleidung fungiert. Damit habe ich schon mal ganz guten Fuß in die Tür gekriegt, wenn ich das Gefühl hatte, irgendwie habe ich das Gefühl, hier habe ich jemanden, der sich nur unterstellen will, quasi, ohne langfristig irgendwie was mitnehmen zu wollen.
Mhm. Finde ich eine sehr gute Metapher. Passt auch zu dem Punkt, den ich noch sagen wollte. Mut zum Konfrontieren. Mut, Dinge anzusprechen. Wenn man das Gefühl hat, die Person ist eigentlich nur hier und will irgendwie mal kurz ein bisschen sich entspannen, ansprechen, klar machen, läuft nicht. Und aber auch gleichzeitig, sage ich mal, positiv innerlich zu sein, okay, die Person wird trotzdem irgendwie einen guten Grund haben, dass sie sich jetzt hier drauf eingelassen hat und es muss einen Leidensdruck geben. Und zu versuchen, das zu schaffen, dass die Person doch irgendwie was für sich mitnehmen möchte und dabei zu unterstützen, herauszufinden, wofür könnte es sich noch lohnen. Ja? Mhm. Wofür könnte ich diese Zeit hier doch noch nutzen, außer halt irgendwie zu chillen, sodass ich das Gefühl habe, es hat doch was gebracht. Und dafür ist es eben wichtig, zum einen anzusprechen, wenn einen irgendwas irritiert, wenn man das Gefühl hat, ich verstehe da was nicht. Ich habe da irgendwie ein Bauchgefühl, dass da irgendwas vielleicht nicht authentisch ist oder so. Aber eben auch so lange fragen, bis man das Gefühl hat, man hat die Person verstanden. Also ich habe verstanden, okay, was sind so die Themen, warum immer wieder die Person belastet ist, warum es immer wieder Suchtdruck gibt und so weiter und so fort. Das so lange nachzufragen, bis man es verstanden hat. Mhm. Nachfragen zeigt Interesse. Nachfragen führt dazu, dass man es versteht. Wenn man es versteht, kann man dem Betroffenen besser helfen, es selbst zu verstehen. Und es ist therapeutischer, als man denkt, nachzufragen. Und das Gleiche gilt für Gruppen. Also nicht nur in Einzelgesprächen, sondern auch in der Gruppe. Wenn man so eine Bezugsgruppe hat und man macht ein Thema, was man vielleicht machen muss, es so anzupassen, dass man das Gefühl hat, dass man weiß, was braucht jetzt gerade diese Gruppe. Muss ich den Schwerpunkt jetzt mehr auf das legen oder mehr auf den anderen Teil dieses Themas? Also zu schauen, wenn ich die Leute nicht kapiert habe, dann muss ich irgendwas machen, dass ich sie kapiere. Sonst kann ich keine gute Behandlung machen. So. Und das, glaube ich, ist was universell ist, was generell immer ein Rat wäre, aber was vielleicht in der Reha was ist, was man so als Fokus nehmen kann, weil dann läuft der Rest, glaube ich, automatisch.
Ja, würde ich mich völlig anschließen. Auch hier, es muss sich noch nicht mal auf die Psychotherapie beschränken. Nee. Die wollen wir ja gar nicht sozusagen über das andere hinwegheben. Auch hier wieder Lukas, ich weiß gar nicht, ob er es im Podcast gesagt hat oder off-Mikro, hat in der Reha ja durch die Kunsttherapie wieder angefangen zu malen, was früher sein Hobby war. Und macht seitdem auch im Alltag. Also das war was, auch was er sich konkret mitnehmen konnte aus der Reha.
Ja, ja, absolut. Okay, haben wir denn alle Punkte? Oder würde dir noch was einfallen?
Also ich für meinen Teil wäre durch. Mhm. Ich habe gerade nochmal geguckt, beziehungsweise in einem Dokument und selber überlegt. Also wir haben gerade eben selber festgestellt, es ist eine unglaublich lange, intensive, sehr mit sehr vielen Infos bespickte Folge. Es gäbe noch vieles, glaube ich, was man anreißen könnte, aber deswegen auch alle, die sich gut mit dem Thema auskennen, verzeiht uns die ein oder andere Verkürzung.
Ja.
Aber ich glaube, wer hätte das Gefühl, für mich wäre es gut jetzt. Mhm.
Ich würde sagen, wenn jemand zuhört, der in dem Bereich arbeitet und sagt, da waren jetzt irgendwelche groben Schnitzer, dass ihr uns das gerne mailen könnt oder auf Instagram eine Nachricht schreiben könnt, wenn es so, ne, gerade so faktenbasierte Sachen sind, wo es einfach wichtig wäre, das zu korrigieren, dann können wir das zum Beispiel auch bei einem Instagram-Post noch hinten dranhängen als Information.
Ja, genau, ne? Auf jeden Fall.
Da sind wir total offen und auch für Kritik. Also, dass wenn zum Beispiel gewisse Sachen sind, wo ihr sagt, boah, das ist jetzt aber irgendwie falsch dargestellt. Und wir lesen das und sagen, ja, stimmt, das sehen wir auch so, dass wir dann einfach gucken, dass wir das in anderen Folgen einfach nochmal mit einbringen und ergänzen. Und nochmal als generelles Fazit, wir sind voll pro Reha.
Ich hoffe, das ist deutlich geworden, ja.
Ne? Also absolut, das ist extrem hilfreich, selbst wenn da nicht alle Sachen irgendwie super laufen. Wenn man dann wirklich bereit ist, das für sich auch zu nutzen und sich darauf einzulassen, dann ist es eine absolut wichtige und richtige Sache.
Total. Und wir haben es geschafft. Es ist unsere mit Abstand längste Folge, aber pass auf, es passt ja zur Langzeittherapie.
Oh mein Gott.
Ja, man merkt, wir sind durch. Und wenn du auch nichts mehr hast, würde ich sagen, machen wir einen Haken unter unsere große Entwöhnungs-Suchtreha-Folge. Du hast es schon gesagt, gerade wenn ihr in dem Bereich arbeitet, wir tun es ja nicht, gerne Feedback, gerne kommentieren, diskutiert
ich
gerne.
Ich habe noch was, Martin,
okay.
Tut mir leid.
Nee, gerne.
Es
hau noch
leid.
Raus.
Das würde mich sonst ärgern, nachhaltig beschäftigen, dass ich es nicht gesagt habe.
Nee, dann wäre es auf jeden Fall los. Das wollen wir auch nicht.
Eine große Kritik. Es ist immer noch so, dass zu viel rein verhaltenstherapeutisch in den Rehas gearbeitet wird. Das ist, finde ich, was wir nicht unerwähnt lassen sollten.
Das stimmt, wenn ich gerade drüber nachdenke, das stimmt. Es gibt so ein paar, die haben sich das auf den
Fahrgeschrieben. Die geben sogar an
anders.
Damit.
Genau.
Die tun so, als wäre das das einzig Richtige.
Genau. Aber
und stellen auch keine anderen ein.
Ich würde dir recht geben, das ist nach wie vor ein sehr VT-dominiertes.
Ja.
Weil es einfach aber auch, glaube ich, zu diesem sehr strukturierten Rückfallprophylaxe-System passt. Also es ist auch ein System, was irgendwie sehr dazu einlädt. Mhm. So total.
Das glaube ich schon, aber ich glaube schon, dass es auch noch so die Nachwirkungen sind von dem, was früher als gute Suchtarbeit und Suchtherapie galt. Mhm. Also ja, es ist ja auch immer noch mal eine Kritik, dass bei den ganzen Manualen für irgendwelche Gruppentherapien und solche Geschichten, dass es auch immer eigentlich verhaltenstherapeutisch ist und gar nicht irgendwie wenigstens kombiniert. Ich sage ja gar nicht, dass es nicht verhaltenstherapeutisch sein soll, ne? Aber kombiniert. Und das ganz häufig das, was die Betroffenen rückmelden, ist, dass sie eben dieses biografische Arbeiten, was passiert da manchmal unbewusst, was ich gar nicht mitkriege und dann irgendwann kippt es, ja. Die extreme Beziehungsarbeit auch, ne? Was zeigt sich in der Zusammenarbeit mit dem Therapeuten, was ich vielleicht sonst auch in Beziehungen habe, das würden die so nicht sagen, aber dass das die Dinge sind, die dafür sorgen, dass man nachhaltig abstinent ist und nicht nur kurzfristig. Und dann nicht es eben heißt, ja, ich habe da tolle Skills gelernt, aber das hat dann irgendwie doch nicht geklappt und dann merke ich irgendwie, wenn ich das mit dem bespreche, ja, es liegt halt an dem Scheiß, der da unbewusst passiert und der nicht reflektiert ist, ne? Oder irgendwie Muster aus der Kindheit oder was auch immer. Und meine Meinung ist, dass man nicht langfristig nachhaltig rein mit Verhaltenstherapie Sucht behandeln kann. Das ist ganz klar meine Meinung. Deswegen finde ich auch, kann man keine gute Entwöhnungsbehandlung machen, wenn die gesamte Klinik nur verhaltenstherapeutisch ausgerichtet ist und kein psychodynamisches Verfahren hat. Das ist meine praktische Erfahrung von denen, die rauskommen, dann rückfällig werden. Plus das, was ich manchmal höre, was dann eben die Leitfäden der Behandlung sind. Mhm. Das fände ich schon immer wichtig. Also Mut für mehr Psychodynamisches und auch wenn sich Kolleginnen irgendwie da bewerben und zum Beispiel dann auch dort arbeiten, Mut ist auch mehr durchzusetzen und zu verteidigen. Sich nicht einreden zu lassen, dass Suchttherapie halt nun mal Verhaltenstherapie ist.
Genau, gerade an die psychodynamischen Kollegen. Traut euch und bringt euch in der Reha ein, auf jeden Fall, dass es da eben nicht zu einseitig wird. Definitiv, ja, würde ich mich anschließen.
Entschuldigung, jetzt bin ich ruhig.
Nee, jetzt, genau, aber wichtiger Punkt. Ich verzweifle an den Kapitelmarken, aber das kriegen wir irgendwie hin.
Oh Gott, ja. Janek sagt, ein bisschen chaosvoll.
Genau, das ist ein passender Abschluss für die Folge. Deswegen, aber deswegen die Abmoderation schnell und schmerzlos. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns in Feedback bleibt, uns gerne Rückmeldungen gebt. Wir freuen uns über mehr und mehr Rückmeldungen und auch Themenvorschläge und Kooperationsanfragen und was da jetzt schon alles kam. Verzeiht uns auch, wir sind gerade in einer inoffiziellen Sommerpause, wenn ihr gerade auf eine Antwort wartet. Wir versuchen so schnell wie möglich alles zu beantworten, aber sind gerade, wie gesagt, beide privat unglaublich eingebunden. Deswegen freuen wir uns aber besonders über eine nette Bewertung, wenn ihr uns empfehlt. Schaut gerne auf der Website, bei unserem Insta vorbei und alles ganz antragsfrei, anders als bei der Reha. Ihr braucht nur auf den Folgen-Button drücken.
Ich glaube, Sie haben es verstanden.
Ich glaube, es ist auch gut für heute. Und in dem Sinne, euch eine schöne Zeit noch. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.